Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Und dem Beginn eines goldenen Zeitalters für das Vereinigte Königreich, wie es Premier Boris Johnson angekündigt hat.
I do not think it vainglorious or implausible to say that a new golden age for this United Kingdom is now within reach.
Da wird er niedergerufen von der Opposition in Westminster, die viel Skepsis hat und auch Befürchtungen, wie es nun weitergeht für die Briten ab Februar ohne die Europäische Union. Mit weniger Wohlstand, weniger Arbeitnehmerrechten, weniger Förderung ärmerer Regionen und weniger politischem Gewicht in der Welt. Erst gilt natürlich eine Übergangsphase bis Ende des Jahres und dann werden wir mehr sehen. Aber diese Übergangsphase wird vieles entscheiden, über das wir heute mehr erfahren wollen. Auch von Kate Connolly, Korrespondentin der britischen Zeitung The Guardian. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Bis Ende des Jahres, Frau Connolly, will die britische Regierung einen Freihandelsdeal mit der EU vereinbaren. Glauben Sie daran?
Ja, also momentan, ich weiß nicht, woran man glauben soll. Ja, also laut Boris Johnson ist das durchaus möglich. Laut Ursula von der Leyen ist das gar nicht möglich. Ein Handelsabkommen hat die EU mit 70 Ländern. Und bis Brexit hat UK versucht, alle Deals zu kopieren. Also damit Großbritannien die gleiche Zugang hat und damit es dann vermeiden kann, dass es dann übergehen muss zu sogenannte World Trade Regeln mit allen Konsequenzen steuerlich und so weiter. Aber das ist jetzt ein großes Unternehmen, was die jetzt vor sich haben, das alles durchzubekommen bis Ende des Jahres. Also ich denke, es wird, wie die Briten das sehr gut machen, so eine Art Durchwürsteln passieren. Und am Ende wird Boris Johnson sagen, dass er was Gutes getan hat fürs Land. Ich denke aber, es werden sehr viele Sachen am Ende des Jahres sein, die noch auszubügeln sind.
Die meiste Arbeit wird, Sie haben es schon angesprochen, in die neuen Handelsverträge vermutlich gesteckt. Da sollen auch die alten Kolonien jetzt wieder herhalten. Das hat Martin Hahn in London erfahren. Er war im größten Kunstlagerhaus Europas.
Yes, of course.
Wonderful.
So this is the largest fine art receiving warehouse in Europe.
Die Anlieferhalle von Gander & White in London ist riesig. Zwei ganze Container passen nebeneinander durch die Tore. Überall stehen Holzkisten und verpackte Skulpturen. Die britische Logistikfirma hat sich auf Kunst spezialisiert.
Wir verschicken viel nach New York. Großbritannien, USA ist unsere Hauptroute. Aber es geht auch viel nach Hongkong.
In Hongkong as well?
Alexander Bradford ist bei Gander & White für Kundenbeziehungen zuständig. Bewaffnet mit Schlüsseln und Schließkarten führt er durch die Hallen. Die Anlage ist so sicher wie Fort Knox.
So this is our first one of our viewing rooms.
London ist neben New York und Peking einer der größten Umschlagplätze für Kunst weltweit. Gerade fand in der Stadt die Kunstmesse London Art Fair statt. Der Kunstmarkt in London profitiert unter anderem von der niedrigsten Mehrwertsteuer auf Kunst in Europa.
So at present, what happens?
Derzeit bringen viele Kunsthändler und Sammler ihre Kunst aus dem Ausland über das Vereinigte Königreich nach Europa. Hier bezahlen sie beim Import nur 5% Mehrwertsteuer. Innerhalb der Zollunion der EU kann die Kunst dann weiter verschickt werden, ohne dass weitere Zölle und Steuern anfallen.
It can then go anywhere in the EU without paying further duties and taxes.
All das kann sich mit dem Brexit ändern. Großbritannien will den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen. Firmen im ganzen Land fürchten deswegen ab nächstem Jahr zusätzliche Zölle, Bürokratie und Wartezeiten an der Grenze. Die Briten könnten eine Verlängerung der Übergangsphase beantragen, aber dafür tickt die Uhr schon, sagt Dennis Novi, Wirtschaftsprofessor an der University of Warwick.
Falls es eine Verlängerung geben sollte, dann müsste das bis Mitte des Jahres entschieden werden. Und so einen Zeitdruck gibt es natürlich bei anderen Ländern, zum Beispiel den Vereinigten Staaten, nicht.
Es gibt Stimmen in der britischen Regierung, die gern gleichzeitig mit den USA und der EU über neue Handelsabkommen verhandeln würden. Aber es kursieren auch Zweifel, ob das Verhandlungsteam der Briten dafür überhaupt groß genug ist. Handelsexperte Novi würde den Briten deswegen raten, sich zunächst auf die Gespräche mit der EU zu konzentrieren.
Und das ist überhaupt keine Frage. Handelspartner Nummer eins mit riesigem Abstand ist die EU. Und dementsprechend macht es aus ökonomischer Sicht Sinn, sich mit der EU zu beschäftigen, und zwar in erster Linie und im Detail. Handelspartner Nummer zwei, aber mit deutlichem Abstand hinter der EU, sind die Vereinigten Staaten.
Neben den USA muss die britische Regierung auch ihre Handelsbeziehungen mit vielen anderen Drittländern neu verhandeln. Südafrika, Chile, Mexiko, all diese Länder haben Freihandelsabkommen mit der EU, die nun nicht mehr für Großbritannien gelten. Manche Kommentatoren empfehlen der Regierung in London deswegen, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das Königreich solle bereits bestehenden Handelsabkommen beitreten. Zum Beispiel dem Pazifikabkommen CPTPP, zu dem Länder wie Australien, Japan, Kanada und Vietnam gehören. Ein Binnenmarkt mit knapp 500 Millionen Menschen.
Das würde wahrscheinlich allerdings in der Praxis bedeuten, dass Großbritannien wenig Einfluss haben wird. Denn die Substanz dieser Abkommen ist ja schon da. Diese Abkommen bestehen bereits, da wird also nicht großartig alles abgeändert und maßgeschneidert, nur weil jetzt noch ein Land dazukommt.
Und dann sei da noch ein Problem, so Novi, die Distanz.
Der Pazifik ist sehr weit weg von Großbritannien. Entfernungen spielen im internationalen Handel eine ganz entscheidende Rolle. Es wird halt viel weniger gehandelt mit Staaten, die weit weg sind, zum Beispiel Australien, obwohl es sehr starke historische Beziehungen gibt zwischen Großbritannien und Australien. Was die Handelsvolumen angeht, die sind eher gering.
Spricht die britische Regierung über neue Handelsabkommen, fallen immer wieder die Namen der alten Kolonien. Kanada, Australien, Neuseeland, Indien. Aber Handelsexperte Novi glaubt nicht, dass Großbritanniens Unterhändler dort sehnsüchtig erwartet werden.
Da muss man auch nicht großartig raten, sondern man kann sie einfach anhören, was denn Regierungen sagen in Delhi oder in Canberra. Die sagen, ja klar, wir sind im Prinzip am Handelsabkommen interessiert, aber. Und dann kommen ihre Bedingungen, zum Beispiel Einwanderung, großes Thema. Die indische Regierung möchte es viel einfacher haben, für indische Staatsbürger nach Großbritannien einzureisen.
Solche Details verhandelt man nicht über Nacht. Gespräche für ein Freihandelsabkommen dauern 3 bis 6 Jahre, so Novi. Die Folgen des Brexit werden das Land also noch eine Weile beschäftigen.
Okay, so bonded warehouse, it's a little bit like a freeport.
Alexander Bradford vom Kunstlogistiker Gander & White wirkt jedoch entspannt. Schon vor dem Brexit hat die Firma die Zollschranken in die eigene Lagerhalle verlegt. Der Grund war damals der Kunsthandel mit der Schweiz.
Wir können die Zollabfertigung hier erledigen. Sollte es also zu langen Staus am Grenzübergang in Dover kommen, müssen wir dort nicht warten, sondern können alles hier verzollen.
We can bring it back here and we can clear it at our warehouse.
Und auch für den kommenden Steuerwettkampf zwischen dem Königreich und den EU-Staaten fühlt sich Bradford gerüstet. Frankreich hat seine Mehrwertsteuer auf Kunst vor einiger Zeit gesenkt und hofft nun, vom Brexit zu profitieren. Bradford sieht das als Chance.
Well, we are fortunate because we have a facility in Paris.
Eine Niederlassung in der EU, so sorgt der kluge britische Unternehmer also vor. Kate Connolly vom Guardian ist weiterhin bei uns. Auf welchen Partner außerhalb der EU würden Sie denn tippen für das erste Freihandelsabkommen der Briten und wann?
Naja, Großbritannien hat bisher 20 sogenannte Kontinuitätsdeals mit 50 Ländern gemacht, unter anderem Kosovo, Jordan, Marokko, Georgien, Südafrika, Lebanon, Zentralamerika, Israel, die Faro-Inseln und Chile. Aber wir gucken ganz genau auf die Deal mit den USA, Australien und Neuseeland. Also mit den USA natürlich ist das, wo wir am meisten hingucken gerade. Wenn Donald Trump nach Großbritannien kommt, was er neulich tat, die große Rede war über unser Gesundheitssystem und eine Angst in Großbritannien, dass es übernommen werden könnte praktisch von amerikanischen Firmen, die jetzt eine große Gelegenheit sehen, da Fuß zu fassen. Und man guckt auch natürlich auf die Commonwealth und auf die alte koloniale Länder, wo Großbritannien mal eine große Macht hatte, wie Sie erwähnten, Indien. Aber was wir merken in Indien, die indische Wirtschaft ist doch sehr stark. Und die sind nicht unbedingt bereit, die Sachen zu unternehmen, die Großbritannien verlangt. Also die sehen sich als sehr unabhängiger, als Großbritannien das vielleicht sehen möchte.
Die Inder wollen zum Beispiel eine einfachere Zuwanderung nach Großbritannien für sich. Dann kommen also künftig statt Polen vermehrt Inder auf die Insel. Das wäre ja wohl der Albtraum der Brexit-Befürworter, oder?
Ja, die sagen nichts, aber sie haben recht. Sie sprechen etwas an, was sehr widersprüchlich war in die ganze Debatte, dass man Einwanderung steuern möchte, weil man auch nicht wüsste, wie viele Einwanderer es gibt in Großbritannien. Wir haben auch kein Meldesystem wie in Deutschland. Also das ist ein sehr schwammiger Bereich und tatsächlich wird geguckt nach Talent. Also ein bisschen wie dieser australische Stil oder Kanada. Die Leute, die meisten Punkte haben, dürfen zu uns kommen. So wird das gesehen. Und sei es IT-Leute aus Indien oder Fachkräfte aus anderen ex-koloniale Länder. Aber natürlich, die Inder sehen, haben eine stärkere Position, als die Regierung in Großbritannien das vielleicht wahrnehmen möchte. Und deswegen auch gestern wurde es geäußert, also wir müssen das Geld, was die Leute verdienen müssen, um erstmal nach Großbritannien zu kommen, das muss niedriger gesetzt, weil auch viele Arbeitgeber haben gesagt, so kriegen wir die Leute nicht, wenn die erst 40.000 Pfund verdienen müssen, bevor die überhaupt in Großbritannien arbeiten können. Riesenstreit hinter den Kulissen jetzt gerade zwischen Arbeitgeber und die Regierung, unter welche Bedingungen Leute nach Großbritannien kommen können, zukünftig zu arbeiten.
Weil ja auch die Briten in vielen Bereichen eben Zuwanderung benötigen, richtig?
Ja, also wie schon angesprochen in unserem Gesundheitssystem, das ist vielleicht das beste Beispiel dafür, wie abhängig Großbritannien ist an ausländische Arbeitskräfte. Viele davon kommen aus der EU, viele davon entweder sind nach Hause gegangen oder die Zahl von Leuten, die bereit waren, aus der EU nach Großbritannien zu kommen, vor allem Krankenschwestern und Ärzte, das ist sehr viel zurückgegangen. Und es gibt jetzt einen Riesenmangel in diese wachsende Gesundheitssystem. Und das wird so eine Art Testfeld, kann man sagen, für wie gut unser Ausstieg tatsächlich für die Briten ist, wie gut das auch tatsächlich zukünftig funktionieren wird. Und man muss verstehen, diese sogenannte National Health System, Gesundheitssystem, ist ein sehr, sehr emotionales Thema, ein bisschen wie BBC für viele Briten, etwas, worauf man sehr stolz ist und etwas, woran Politiker nicht so gern rütteln im Sinne von erhöhter Steuern, um das zu finanzieren. Also das ist ein sehr, sehr heikles Thema und sehr verbunden in diese ganze Brexit-Debatte.
Sie haben die EU-Bürger angesprochen im Königreich. Rund 3 Millionen gibt es, die eben dort leben und arbeiten. Wie es mit ihnen weitergeht, hat Sandra Pfister erfragt, speziell bei Wissenschaftlern und einer Studentin aus Düsseldorf.
Emily Fehlemann hat sich in der Pause zwischen Latein und alter Geschichte eine vegane Teigtasche bestellt, den Vegan Steak Bake. Dieses vegane Gericht ist seit ein paar Wochen der Renner in einer britischen Sandwich-Kette. Die Düsseldorferin studiert seit September am renommierten University College London.
Also ich habe jetzt in meinem Uni-Umfeld noch nie jemanden getroffen, der für den Brexit ist.
Wie es für Emily und die anderen Studierenden vom Festland weitergeht, hängt nun von den Verhandlungen der britischen Regierung mit der EU ab. Sicher ist auf jeden Fall, wer jetzt schon ein Studium hier angefangen hat oder noch bis September 2020 anfängt, darf es auch hier beenden und wird genauso behandelt wie ein Engländer. Vorausgesetzt, er stellt einen Antrag auf den sogenannten Pre-Settled Status. Eine Aufenthaltserlaubnis, die jeder bekommen soll, der vor dem Ende der Übergangsperiode bis Ende 2020 noch ins Vereinigte Königreich kommt. Emily wurde von ihrer Uni dringend empfohlen, den Antrag jetzt schon zu stellen.
Also das erste Problem war erstmal, dass die App, auf der man seine Dokumente und so einscannen kann, es ja gar nicht für mein Handy gab. Aber dann brauchte ich halt noch ein Dokument, was meinen Wohnsitz bestätigt. Das musste ich natürlich noch finden und zur Verfügung haben und dann... Ja, jetzt muss ich mal warten auf die Antwort. Wie lange das jetzt dauert, keine Ahnung.
Die zweite wichtige Frage, werden die Studiengebühren jetzt noch höher? Emily zahlt in London wie ihre britischen Kommilitonen derzeit schon 9.000 Pfund im Jahr, etwa 11.000 Euro. Muss sie künftig doppelt so viel zahlen wie Studierende von außerhalb der EU, zum Beispiel aus China, Indien oder Pakistan?
Wir haben uns natürlich so ein bisschen informiert über die Studiengebühren und so, dass wir auch da relativ sicher sein können, dass die jetzt nicht mit einem Studium plötzlich erhöht werden.
Vivian Stern, die Beauftragte für internationale Fragen bei Universities UK, sowas wie der britischen Hochschulrektorenkonferenz, bestätigt. Für alle europäischen Studierenden, die jetzt schon an britischen Unis eingeschrieben sind, hat die britische Regierung Garantien abgegeben.
Wer in England oder Nordirland studiert, wird die gleichen Gebühren bezahlen wie Briten auch und er hat Zugang zu unseren Studienkrediten. Wenn man direkt nach dem Brexit zum Studieren herkommt, braucht man kein Visum. Es wird ein temporäres Bleiberecht geben, aber dafür muss man sich auch erst im September 2020 bewerben.
Das Vereinigte Königreich hat zugesagt, auch Erasmus-Stipendien bis Ende der Übergangsperiode voll mitzutragen. Auch Forscher aus der EU, die jetzt schon in Großbritannien sind, werden nächstes Jahr nicht des Landes verwiesen, wenn sie in den kommenden Monaten ihre Aufenthaltserlaubnis beantragen. Viele sollen Großbritannien aber schon prophylaktisch den Rücken gekehrt haben. Solche Gerüchte dementiert Vivian Stern.
Bislang deuten die Daten nicht darauf hin, dass wir Mitarbeiter aus der EU verlieren. Es kommen Leute, es gehen Leute, aber unterm Strich ist der Anteil der EU-Forscher nicht gesunken. Was dann passiert, wird davon abhängen, wie die Einwanderungsgesetze aussehen.
Boris Johnson hat gerade angekündigt, dass er mit vereinfachten Visa-Anträgen und mehr Forschungsgeldern schon ab Februar Forscher aus aller Welt anlocken will. Allerdings nur im Bereich höhere Mathematik, künstliche Intelligenz, Flugsicherheit und Smartphone-Technologie. Die dominierende Sorge vieler Forscher in Großbritannien war in den vergangenen Monaten, dass sie nach dem Brexit nicht mehr an die EU-Fördertöpfe herankommen. Großbritannien war seit Jahren der größte Nettoprofiteur der EU-Forschungsförderung im Programm Horizon 2020. Doch inzwischen hat die Regierung unter Boris Johnson versichert, sie werde die Verluste mehr als ausgleichen. Vivian Stern von Universities UK.
Die Regierung hat sich festgelegt, dass sie das Forschungsbudget bis 2025 verdoppeln will. In gewisser Weise ist es also kein Problem, Geld aus der EU-Forschungsförderung zu verlieren. Ich mache mir eher Sorgen, dass wir sehr viel schwerer mit europäischen Partnern zusammenarbeiten können.
Der Stammzellforscherin Anne da Silva Gomes vom Londoner Francis Crick Institut, dem größten biomedizinischen Forschungsinstitut Europas, bereitet etwas ganz anderes Kopfzerbrechen. Ein harter Brexit. Falls es die Briten nicht schaffen, bis Ende 2020 einen Vertrag mit der EU auszuhandeln.
In the event of a hard Brexit, where there is no agreement between the rest of Europe and the UK.
Wenn es zu einem harten Brexit kommt und ich mache ein Experiment, an dem mehrere Länder beteiligt sind, wie läuft das dann, wenn nicht geregelt ist, wie wir die Forschungsergebnisse miteinander austauschen? Wie kann ich ein medizinisches Instrument nach britischen Standards entwickeln, wenn ich nicht weiß, ob Europa die britischen Bestimmungen übernehmen wird und umgekehrt?
Der Chef des Verbandes der biochemischen Industrie, Steve Bates, glaubt allerdings, dass die EU künftig für die Briten ohnehin eine immer geringere Rolle spielen wird. Viel wichtiger sei, ob der chinesische Markt sich bald für britische Life Sciences-Produkte öffne. Und Vivian Stern von Universities UK, dezidierte Gegnerin des Brexit, sagt sogar, mit dem Brexit seien Chancen verbunden.
Die Regierung hat bereits die Visa-Bestimmungen für Studierende von außerhalb der EU gelockert, so dass sie nach ihrem Abschluss länger hier bleiben und einen Job suchen können. Dafür haben wir 10 Jahre lang gekämpft. Ich würde also sagen, lass nie eine Krise ungenutzt vorüberziehen.
Es wird also einfacher für Uni-Absolventen von außerhalb der EU im Königreich einen Job zu finden. Durch den Brexit, weil die britische Regierung eben im Talentewettbewerb etwas bieten muss. Kate Connolly ist weiterhin bei uns hier vom Guardian. Wie viel Vertrauen haben Sie denn in die Ankündigungen von Boris Johnson, eben diesen Hochschul- und Forschungsbereich mit Millionen aufzustocken? Ähnlich hat er auch schon während der Brexit-Kampagne erzählt über das Gesundheitssystem und das hat er dann auch nicht eingehalten. Das war eine Lüge.
Ja, also Vertrauen und Boris Johnson, das sind zwei Begriffe, die für viele Leute sehr fraglich sind, also dass man ihnen vertrauen kann. Also ich nutze nochmal das Wort durchwürsteln, das ist das, was ich hier sehe. Also er hat sehr viele Baustellen hier und ich denke, Forschung ist eine, also man muss es attraktiv machen oder es muss attraktiv bleiben, nach Großbritannien zu kommen. Ich höre tagtäglich Geschichten von Forscher, Wissenschaftler, Ärzte, die sagen, es ist zu risikoreich, meine Familie entweder nach Großbritannien zu bringen oder da zu bleiben. Und die kommen nach Hause, unter anderem nach Deutschland zurück. Und ich denke, diese Unsicherheit herrscht über Großbritannien seit 3,5 Jahren. Und das ist etwas, worunter Forschung und Wissenschaft ziemlich gelitten hat. Der Boris Johnson muss bereit sein, das Geld irgendwann mal zu zeigen und nicht nur Versprechen zu machen. Aber letztendlich, er hat eine Wahl gewonnen, er hat eine große Mehrheit und er kann sagen, was er möchte. Im Land selber gibt es große Debatten über, wie er unser Land in Großbritannien, wie er das zukünftig gestalten möchte, wo wir gesehen haben, sehr viele Leute im Norden Großbritanniens haben für die Tories gewählt und die sehnen sich nach einer besseren Infrastruktur, dass man bessere Zugbindungen hat und überhaupt öffentlichen Verkehr. Die leiden total darunter, auch die Wirtschaftsorte da oben in Nordengland leiden darunter, dass es sehr, sehr schwierig ist, zwischen die großen Städte zu fahren. Und man hat das Gefühl, jetzt erarbeitet unter ziemlich großem Druck, irgendwas da zu machen. Aber es kann sein, dass es nur so ein bisschen eine Show ist.
Hier muss Boris Johnson also investieren. Kann er sich auch den Verbleib der Schotten im Königreich erkaufen? So hat das in der Vergangenheit ja oft funktioniert, wenn die Schotten wieder weg wollten. Nun droht das nächste Unabhängigkeitsreferendum.
Ja, er ist tatsächlich auf einem riesen Kollisionskurs mit die schottische Regierungschefin Sturgeon gerade. Sie sagt immer wieder, und das muss er auch langsam erkennen, sein Mandat hat er ganz klar für Brexit in England, aber nicht einen EU-Ausstieg für Schottland, wo die Schotten ganz deutlich und klar gesagt haben, wir wollen in der EU bleiben. Das heißt, diese Unabhängigkeitsdebatte in Schottland hat neuen Wind bekommen und das hat man gesehen jetzt bei der Wahl im Dezember, wo die schottische Nationalisten sehr, sehr stark zugewonnen haben. Dieser Kampf mit Schottland wird ihn wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre begleiten. Nicola Sturgeon wird versuchen, so schnell wie möglich einen Zustand zu erreichen, wo also ein neues Unabhängigkeitsreferendum gute Chancen hat, weil das wäre wahrscheinlich die letzte Chance, in den nächsten 20 Jahren so etwas über die Bühne zu bringen.
Und was ist mit den Nordiren? Hier verschieben sich ja auch die Mehrheiten zugunsten der Katholiken. Eine Zollgrenze soll es nicht geben zur Republik Irland. Das heißt langfristig ja praktisch eine Abkehr vom Königreich.
Ja, also ich würde das nicht so in diese religiöse, also das teilen so in Katholiken und Protestanten, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt viele Leute in Nordirland, die bisher gegen eine Vereinigung von Irland sehen, das jetzt mit pragmatischeren Augen durch diese Wirtschaftsbrille, wenn man das sagen kann. Und es ist zunehmend möglich, dass es zu einer Vereinigung Irlands gibt. Ich denke nicht von heute auf morgen, aber ich denke, das ist ein Weg, worauf man jetzt ist und man bräuchte dafür auch wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre. Aber es ist tatsächlich so, die Mehrheit der Nordiren haben gegen den Brexit gestimmt und viele Leute, die bisher immer sich gesehen haben als britische Bürger, haben sich jetzt auch eine irische Pass geholt. Das ist auch deren Recht, damit die in der EU bleiben können. Und das heißt, ich finde, das ist so eine Art Wiedervereinigung durch die Hintertür, so eine Art pragmatische Wiedervereinigung. Es ist faszinierend zu sehen, was gerade da passiert. Also letztendlich ein Auseinanderbrechen Großbritanniens ist viel wahrscheinlicher jetzt in dieser Situation, in der wir jetzt stehen.
Also im Königreich bleibt die EU zumindest im Gespräch. Auch am Freitag beim offiziellen EU-Ausstieg, wenn in London wieder Zehntausende demonstrieren werden gegen den Brexit, weil sie einiges verlieren, übrigens genauso wie die EU. Was genau, das weiß Alois Berger in Brüssel, wo auch diese Dame öfter war und nach Geld gefragt hat.
What we are asking is for a very large amount of our own money back.
Wir wollen unser Geld zurück, verlangte die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher im November 1979. Der Satz hat Geschichte gemacht Und nun, gut 40 Jahre später, wird die Forderung auf radikale Weise eingelöst, erklärt Michael Emerson vom Center for European Policy Studies in Brüssel.
The UK will continue to pay for another year.
Das Vereinigte Königreich wird in der Übergangsphase etwa denselben Betrag wie vor dem Brexit weiterzahlen, aber dann nichts mehr.
Zero.
Kleinere Summen könnten noch anfallen, wenn Großbritannien an einigen EU-Programmen teilnimmt. Norwegen etwa zahlt jährlich 400 Millionen Euro für den Zugang zum Binnenmarkt. Doch klar ist, ohne die Briten mit 6,9 Milliarden Euro zweitgrößter Nettozahler wird das Geld knapper in Brüssel. Die deutsche Regierung fordert Ausgabenkürzungen, ohne freilich zu sagen, wo gespart werden soll. Das Europaparlament will, dass die verbleibenden Mitgliedstaaten mehr bezahlen. Die Entscheidung wird in den nächsten Monaten fallen.
Der Brexit ist nur der erste Stein aus der Mauer.
Zu Ende sind vor allem die Auftritte des Brexit-Leaders Nigel Farage. Seit 21 Jahren sitzt der britische Abgeordnete im EU-Parlament. In diesen Tagen müssen er und seine Mitstreiter ihre Büros räumen. Kein inhaltlicher Verlust, meint Politikwissenschaftler Emerson.
The Brexit Party had no real influence except political noise, just noise.
Farage und seine Leute hätten das Europaparlament nur als Bühne benutzt, erzählt die grüne Europaabgeordnete Terry Reinke. Für polemische Reden, die dann sofort ins Internet gestellt wurden. An der parlamentarischen Arbeit hätten sie kein Interesse gehabt.
Die sind auch häufig nicht gekommen, zu Abstimmungen zum Beispiel.
Die Brexit-Partei stellt mit 29 die meisten der 73 britischen Abgeordneten. Aber noch größer ist das Lager der britischen Pro-EU-Parteien, die ebenfalls gehen müssen.
Dementsprechend denke ich, dass es für uns an vielen Stellen eher negative Auswirkungen haben wird, dass wir unsere starken grünen Abgeordneten, die liberalen und die sozialdemokratischen Abgeordneten verlieren werden, weil die eben sehr aktiv waren und damit auch immer wieder progressive Gesetzgebung vorangetrieben haben.
Die politischen Gewichte im Europäischen Parlament könnten sich nun zugunsten der Konservativen verschieben, so Terry Reinke.
Ich arbeite sehr viel zu Frauenrechten und da sind wir uns nicht mehr so sicher, ob wir die Mehrheiten immer zusammenbekommen nach dem Brexit.
Positive Veränderungen erhofft sich die Grünen-Politikerin im Ministerrat der Europäischen Union, wo die Regierungen vertreten sind. Vor allem in der Sozialpolitik, beim Kampf gegen Steuervermeidung und bei der Bankenregulierung hat sich London hier oft quergestellt.
Zum Teil haben sich wahrscheinlich auch andere Mitgliedstaaten in der Vergangenheit einfach hinter Großbritannien versteckt. Deswegen ist da jetzt so ein bisschen die Stunde der Wahrheit. Wer will eigentlich, dass wir vorangehen in den Bereichen?
Klar ist auf jeden Fall, London hat ab dem 1. Februar keinen Einfluss mehr auf die Entwicklung der Europäischen Union. Umgekehrt ist die Sache nicht so eindeutig. Europäische Regeln werden weiterhin eine Rolle im Vereinigten Königreich spielen, prophezeit Politologe Michael Emerson.
The politicians give themselves superficial grand speeches about being freed of EU law.
Politiker tönen gerne, dass man bald frei sein werde von europäischen Gesetzen. Aber die Auto-, die Pharma- und die Lebensmittelindustrie sagen, das wäre verrückt. Wer in die EU exportieren will, muss die europäischen Produktstandards anerkennen.
Product standards, because if you do, your product won't be able to go into the EU market.
25.000 solcher Produktstandards gibt es in der Europäischen Union, vom Gentech-Verbot bei Lebensmitteln bis zur Sicherheit von Rasenmähern. Schon aus zeitlichen Gründen wird London fast alle EU-Vorschriften einfach in britisches Recht übernehmen. Doch was passiert, wenn die Europäische Union Vorschriften ändert? Wird London dann nachziehen, wie die Schweiz und Norwegen das machen? Alles noch unklar. Genauso wie die Rechtsauslegung, sagt Joel Grogan von der Middlesex University in London.
Wenn ein britischer Richter unsicher ist, wie er ein vorher europäisches und dann britisches Gesetz auslegen soll, kann er auch nicht mehr den Europäischen Gerichtshof fragen. Auch die Möglichkeit für einfache Bürger und Unternehmen, nationale Gesetze vom EuGH überprüfen zu lassen, das ist für die Briten vorbei.
Kein europäischer Gerichtshof mehr, das wird vielen Briten vermutlich egal sein oder auch ganz recht. Was denken Sie denn, Kate Connolly, was wird am ehesten als Verlust wahrgenommen von der Europäischen Union auf der Insel?
Ja, das ist interessant. Also Die Brexiteers, die für den Brexit sind, haben vor, die Nacht am 31. Januar durchzumachen, haben die gesagt, um den Sonnenaufgang in einem freien Land zu erleben. Ja, also die Frage, die große Frage ist, was wird sich ändern zwischen Freitag und Samstag? Die Brexiteers wollten auch, dass die Glocken von Big Ben läuten sollen, um diesen großen Tag in die britische Geschichte zu erkündigen. Es gab sogar eine große Spendeaktion, wo die Leute eingeladen worden sind zu spenden, weil Big Ben, wie viele Zuhörer wissen werden, gerade saniert wird und es hätte 500.000 Pfund gekostet, diese Erläuten der Glocken zu ermöglichen. Das ist nicht passiert, aber was doch passieren wird, was sich ändern wird im Leben der Briten, die bekommen eine neue 50 Pence Münze, wo drauf stehen wird: Peace, Prosperity and Friendship with all the nations. Also Frieden,
Wohlstand
und Freundschaft mit allen Nationen. Ja, also es ist sehr unklar, was die Unterschiede sein werden. Aber wenn man versucht, das anzusprechen, zu fragen, man wird fast als ein Langweiler dargestellt. Das darf man nicht hinterher fragen. Man sagt, what's done is done. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich denke, das größte Gefühl, was man spüren wird, wenn man gerade zu Besuch in Großbritannien ist an dem Samstag, am 1. Februar, ist ja ein Sinn von irgendwie eine neue Ära ist begonnen. Alles andere lässt sich zeigen. Für Studenten, auch für EU-Bürger, die in Großbritannien leben, für britische Bürger, die in andere EU-Länder leben. Also es hängt sehr viel noch in der Luft.
Sagt Kate Connolly, Korrespondentin für die britische Zeitung The Guardian in Deutschland. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und das war unsere Nach-Brexit-Sendung hier im Podcast der Weltzeit. Ich bin André Zanto. Danke fürs Zuhören.